Willkommen bei Leaders of Transformation, der Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner und ich interviewe hier jede Woche beeindruckende Führungspersönlichkeiten, die ihre Unternehmen erfolgreich in und durch eine Transformation geführt haben. Heute ist bei uns Clemens Först, CEO der ÖBB Rail Cargo Group, einer der größten Schienenlogistiker in Europa. Gemeinsam mit seinem Team aus fast 6000 Mitarbeiterinnen werden jeden Tag mehr als 1200 Zugtransporte abgewickelt. Clemens, es ist mir eine große Ehre, dass du dabei bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Fantastisch, so eine wichtige Person bei uns im Podcast zu haben. Lass mich gleich reinstarten. Erzählst du vielleicht kurz, wie kommst du zu dem Job bei der Rail Cargo Group und vielleicht auch, warum hast du das gemacht? Du hast ja vorher tolle Sachen gemacht. Was hat dich gereizt? Was war die Ambition?
Ich habe mir relativ lang Zeit lassen, jetzt bei der ÖBB und bei der ÖBB Rail Cargo Group anzukommen. Mal ganz kurz Wirtschaft studiert, war nicht das Richtige. Ich habe dann Lehramt Chemie Mathematik studiert, habe total Spaß gehabt, in den Ferien Reiseleiter zu sein für Abenteuerdestinationen von Everest Base Camp bis libysche Sahara, ging damals noch und bin dann in der Forschung gelandet, Naturwissenschaften, theoretische Physik. Und dann ein großer Schritt raus, weil ich dann so gegen 30 den Wunsch hatte, dann doch in die Wirtschaft zu gehen, mit 30 auch wenig Lust hatte, noch einen MBA zu machen, war dann die Entscheidung MBA on the job, die Beratung, und war dann im Wiener Büro von McKinsey 4,5 Jahre lang. Habe die Zeit intensiv genutzt, möglichst kurze Studien zu machen, möglichst viele Branchen zu sehen, möglichst viele funktionale Aufgaben abzuwickeln. Und da kam dann schon sehr schnell, neben dem Basic Material Bereich, der auf Basis des Studiums natürlich naheliegend war, das ganze Thema Logistik rein. Ja, und auch das ist es zwar jetzt von der Materie nur indirekt verbunden, aber wenn ich mir die Komplexität anschaue eines Logistiknetzwerkes, dann war das sehr ähnlich dem, was mich an der theoretischen Physik gereizt hat. Ganz egal, ob das jetzt am Air Freight ist oder im Rail Freight, was ich jetzt mache. Aber da hat es mich mehr oder weniger hingezogen. Und der letzte Schritt in die Bahnwelt war dann ein neuer CEO der ÖBB Anfang 2010, den ich als Berater zuerst unterstützt habe im Turnaround der Rail Cargo Group und der mich dann zuerst in den Konzern geholt hat, und dann über ein paar Umwege und eine Forschungsposition bei der Deutschen Bahn bin ich jetzt seit 2017 glücklich an der Spitze der Rail Cargo Group.
Gratuliere, das klingt fantastisch. Das heißt, es geht sehr stark schon um dieses Thema, Komplexität aufzulösen, Dinge zu vereinfachen, weil du hast gesagt, theoretische Physik, du hast gesagt, McKinsey, du hast ja herausforderndste Jobs gehabt. Und ich verstehe, Logistik ist ähnlich. Ne? Also das ist auch etwas, wo viele Momente, viele Dinge zusammenkommen.
Ja, genau. Also Logistik wirkt nicht so schwierig. Also wenn ich auf meine Projekte zurückdenke, egal ob ich jetzt Semiconductor oder Chemicals oder auch High-Performance-Chemicals gehe, das wirkt alles viel, viel mehr nach Raketenwissenschaft. Jetzt rein von den täglichen Herausforderungen, dass ich in der Logistik im ersten Moment einen riesen Fixkostenblock in die Landschaft stelle, weil ich ein Netzwerk aufbauen muss in einer gewissen Form und dann A, dort die Kosten managen muss, aber B, dieses Netzwerk sinnvoll befülle. Und es ist nochmal relativ egal, ob es eine Airline ist, die ja dann auch Tickets um 20 Euro hergibt, weil es eben besser ist, als leer zu fliegen. Und jedes Netzwerk arbeitet in einer nicht unähnlichen Form. Und genau diese Herausforderung ist das, was mich in der Beratung hingebracht hat. Was für mich jetzt dann schon noch dazugekommen ist, speziell Bahn, ist das Thema Nachhaltigkeit. Weil ich schon glaube, dass die Bahn, gerade im Güterverkehr, im Personenverkehr, haben die letzten Jahre, da glaube ich, eine große Bewusstseinsveränderung herbeigeführt. Aber im Güterverkehr schon noch ein gewisser Underdog, der ein unglaubliches Potenzial hat in diverse Richtungen, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit, Energieeffizienz etc. Gleichzeitig schon noch sehr traditionelle Strukturen hatte, sicher auch noch hat. Und dieses Konvolut aus intellektuelle Herausforderung, Nachhaltigkeitsaspekt, Purpose-Aspekt und dazu noch diesen großen Transformationsaspekt. Das war so die Gemengelage, die mich eigentlich seit sind wir schon über 10 Jahren fasziniert hat.
Klingt super spannend. Beamst du dich vielleicht mit mir kurz zurück, also 2017 an den Anfang? Ja. Du hast das Unternehmen kennengelernt. Erzähl, was waren vielleicht die Themen, die dir aufgefallen sind, wahrscheinlich nicht in den ersten Tagen, wo du das Gefühl gehabt hast, das beeindruckt mich unglaublich, aber auch, da müssen wir was tun, da müssen wir was verändern.
Also was mich beeindruckt, ich kannte das Unternehmen ja schon aus Beratungszeiten und meiner Zeit im ÖBB-Konzern davor, aber als ich dann wieder zurückkam von der DB Cargo, war schon einmal ganz klar, immer noch ersichtlich, der Grund, warum die ÖBB Rail Cargo Group als eigentlich entstammt ja der Güterverkehrssparte der österreichischen Bahn, jetzt mittlerweile zweitgrößter in Europa. Ja. Nein, ein Branchenprimus ist uns einfach das Team, das da mit extrem viel Energie, mit extrem viel Passion da Tag für Tag die Probleme löst. Vielleicht kommen wir nochmal drauf, aber Schienengüterverkehr ist jetzt nicht abgesehen von dem normalen Netzwerkcharakter in der Logistik, ja auch von den Rahmenbedingungen, infrastrukturell etc., ein permanenter Hürdenlauf. Aber in diesem System so großen Erfolg zu haben gegen andere Bahnen beziehungsweise auch gegen den LKW, hat mich massiv beeindruckt. So, auf der anderen Seite, der große Transformationsbedarf war auch gleich in den ersten Monaten unmittelbar sichtbar. 2017, wer sich zurückerinnert, Ende 16 hatten wir relativ schwache Wirtschaftsentwicklung. Wir sind nicht alle davon ausgegangen, dass es 17 so weitergeht. Und dann waren alle, Straße, Schiene, Luft, See, komplett überrascht, dass die Wirtschaft Anfang 17 sehr stark durchgestartet ist und auch halt zu Kapazitätsengpässen geführt. So auch auf der Schiene. Und genau in diesem Luxusproblem, unter Anführungszeichen, dass einfach zu viel Menge da war, sind dann schon ganz klar Defizite zum Augenschein gekommen, die wir in der Organisation, in der Art, wie wir zusammenarbeiten haben. Und das war dann eigentlich schön unmittelbar, gleich in den ersten Monaten, inklusive Ö1-Interview, wo ich erklären durfte, warum an der ungarischen Grenze x Züge stehen. Das war dann gleich schon der schöne Startpunkt oder der Ball am Elferpunkt für die Transformationsunternehmen.
Kannst du konkret machen, was waren Themen, wirklich Inhalte, wo du gesagt hast, boah, das muss ich, will ich gerne angehen, damit wir uns so erfolgreich, aber vielleicht auch noch erfolgreicher weiterentwickeln können?
Jetzt muss ich dann aber etwas tiefer in das Eisenbahnsystem
hinein. Gern. Also wenn nimm dir die Zeit, wir freuen uns.
Wenn man sich das europäische Eisenbahnsystem anschaut, dann ist das nationalstaatlich aufgestellt. Infrastrukturen, das ist nicht anders als bei den Autobahnen bei der Asfinag, aber die Infrastrukturen sind prinzipiell nationale Unternehmen. Der große Unterschied zur Straße ist, dass sehr lange diese Infrastrukturen aus militärstrategischen Gründen bewusst inkompatibel gehalten wurden. Der größte Systembruch, den wir alle, also die meisten kennen wahrscheinlich, ist die Breitspur, die Normalspur an der Grenze Richtung Weißrussland, Ukraine etc., wo wir jetzt wieder ganz froh sind, dass sie da ist, aber das war der größte, der sichtbarste Systembruch. Wir haben aber allein auch in Westeuropa drei unterschiedliche Stromsysteme. Der Triebfahrzeugführer muss die Landessprache sprechen. Es gibt unterschiedliche Kommunikationsmechanismen zwischen Schiene und Lokomotive. Also flapsig gesagt, eigentlich muss man, ohne große Investitionen zu tun, an jeder Grenze sowohl Personal als auch die Lokomotive wechseln und auch noch was, teilweise noch was an den Waggons machen, Bremseinstellungen ändern. Also das ist ein System, das extrem gekapselt ist national. Und wenn man das kombiniert mit dem Wissen, dass Schienengüterverkehr eigentlich so richtig erst Spaß macht auf lange Distanzen und zum Beispiel für uns 80% unserer Transporte international sind.
Weil Österreich nicht so große lange
Distanzen hat. Weil Österreich nicht so groß ist und der Cut-off ist so 300 bis 500 Kilometer, wo es so richtig beginnt Spaß zu machen. Da habe ich gerade Wien-Wohlfurt in Österreich oder Wien-Vorarlberg. Wenn ich das kombiniere, dann habe ich einfach diese Komplexität der Internationalität. Und wenn ich dann gegen einen LKW fahre, wo ich mit einem Fahrer von irgendwo, der keine Landessprache können muss, mit einer Zugmaschine kreuz und quer durch Europa fahren und mich maximal mit Mautsystemen ärgern muss, dann ist das einfach ein Playing Field, wo wir einfach bergauf spielen. So. Und jetzt reinkommend in dieses System, diese Herausforderungen wissend und dann das Luxusproblem, ist anders als wir es heute haben, aber das Luxusproblem von Mehrmengen zu haben und dann zu sehen, wie wir als Organisation nicht nur die Infrastruktur national denkend haben, sondern auch dann die Leistungserbringung, das Zügefahren sehr stark national als Staffellauf gedacht haben und durchgeführt haben und wie wir gleichzeitig jetzt auch über die verschiedenen Business Units, also wir sind marktseitig orientiert nach Industriesegmenten, über die verschiedenen Business Units dann nicht entsprechenden Ausgleich gefunden haben und optimiert haben, sondern ich die bei zwei großen Herausforderungen. Also denken entlang der gesamten Transportkette. Und ich habe keinen Erfolg, wenn ich in Österreich gut produziere, sondern ich habe nur dann einen Erfolg, wenn ich irgendein Beispiel teilnehmen, vom Verlader in Rumänien bis zum Empfänger in Deutschland in Summe einen guten Job mache. Also die gesamte Transportkette zu denken. Und zweitens dann, wir sind ein 2-Milliarden-Konzern, dann auch jetzt konzernintern Ressourcenaustausche voranzutreiben, das waren die zwei großen Herausforderungen, die wir damals gehabt haben.
Ich schließe gleich an. Ja. Wie bist du es angegangen? Was hat dich geleitet? Weil am Ende, habe ich den Eindruck, muss man ja die Menschen mitnehmen, man muss Richtung geben, man muss vielleicht seine eigenen Werte etablieren. Ja. Wie bist du diese Themen, aber auch dann die Veränderung der gesamten Organisation angegangen?
darf die Frage ein bisschen anders machen.
Ja,
ich muss gestehen, ich hab in dem Prozess extrem viel gelernt.
Ja.
Ich habe ihn massiv unterschätzt und ich habe persönlich sehr viel gelernt. Das heißt, wenn ich es anders interpretieren darf, die Frage im Sinne von, wie würdest du es jetzt angehen?
Ja, gerne.
Wo ich jetzt in diesem Prozess und die Transformation endet nicht, sondern sie kommt in unterschiedlichen Etappen. Wo ich mehrmals gescheitert bin, ist vor dem Thema dringend vor wichtig. Einfach jetzt die Transformation begonnen habe, dann die ein oder andere Krise kam, Covid 2019, Automobilkrise Deutschland etc. Und dass dann einfach im Krisenmanagement das Augenmerk auf die Transformation zurückgegangen ist, wir den Ball fallen gelassen haben.
Ja, operatives Geschäft
übernehmen. Und dann mühsam wieder durchstarten müssen. Also ich glaube, das Erste, wo ich auf die Schnauze gefallen bin, ist zu wenig dedizierte Ressourcen auf das System zu setzen und zu glauben, dass es das Führungsteam, das ja auch operativ das Unternehmen führt, und die letzten Jahre waren ja extrem herausfordernd, ich kann mich nicht aufzählen, dass das mehr oder weniger zusätzlich nebenbei die Transformation stemmen kann, ohne ein wirklich dediziertes, gestafftes Team zu haben. Aber gerne auch extern unterstützt, aber zumindest mal die Ressourcen zu haben.
Ja.
Ich glaube, das war das erste Thema. Und das zweite Thema, ich habe es zuerst zu stark aus der Struktur, aus dem Handeln raus getrieben und diesen holistischen Ansatz von ich starte mit der Vision, ich habe Struktur, Systeme, Prozesse, People, Skills, also diesen holistischen Ansatz, diese Zylinder haben wir dazugeschalten mit der Zeit.
Okay.
Ja, und das würde ich jetzt neu beginnend von Anfang an mit einem Framework, ob es jetzt das 7S von McKinsey ist oder irgendein anderes,
Sie sagen
das Gleiche.
Ein gemeinsamer Plan, ja.
Genau. Ja, Plan, richtig Framework. Also deswegen alle Hebel bedienen.
Ich möchte natürlich doch was Umgekehrte hören. Wo hast du das Gefühl gehabt, ihr habt fantastische Momente gehabt, wo du das Gefühl hast, es geht total weiter, und beschreib vielleicht auch, wie du es gespürt hast, dass es was weitergeht. Weil ich möchte gerne ein Sensorium etablieren, wo andere Führungskräfte, Topmanager wie du das Gefühl haben, wenn das passiert, vielleicht stimmt der Weg. Was waren so Momente, Situationen, wo du gedacht hast, im Team, vielleicht mit Kunden?
Also natürlich positives Kundenfeedback in allen Bereichen, sei es ein innovatives Verkehrskonzept, eine besondere Qualität, gerade kürzlich erst mit einer Reihe von Kunden sehr positives Feedback bekommen für das ganze Thema Digitalisierung, Anbinden an unsere Kunden, an die Wertschöpfung unserer Kunden. Also ich glaube, die stolzesten Momente in diesen letzten Jahren waren interessanterweise die Höhepunkte der Krisen.
Okay.
Also das Thema Covid, März 2020, wo wir Glück, Pech hatten, dass eine sehr zentrale Führungskraft in Südtirol auf Skiurlaub war und dann eigentlich in der Woche danach sehr, sehr viele andere getroffen hat, weil es workshop-intensive Woche war, und dann eben eine Covid-Diagnose bekommen hat und wir eigentlich die gesamte Belegschaft innerhalb von Tagen ins Homeoffice verfrachtet haben, trotzdem der Betrieb weitergeht, dann auch von wirklich sehr großen Industriekunden, die auch selbst Eisenbahnverkehrsunternehmen betreiben, das Feedback bekommen haben, so wie wir das gemanagt haben, auch die Grenzübergänge, muss ich vorstellen, also da kommt der italienische Triebfahrzeugführer an die Grenze mit der Lok, die muss ja dann gereinigt werden, bevor der österreichische aufsteht, also diese gesamte Umstellung Overhead bzw. Nicht-Produktivpersonal ins Homeoffice und das Produktivpersonal trotzdem in einen Zustand versetzt haben, wie sie jetzt sicher, aber doch die Züge produzieren könnten. Das war der eine Höhepunkt. Und der zweite Höhepunkt, muss ich sagen, war das Thema Ukraine-Krieg, Thema Getreideexporte, aber auch andere Sachen. Man kann auch den Raffinerieunfall der OMV mit dazu nehmen, wo wir sichergestellt haben, dass Österreich nicht trocken läuft. Also genau diese Krisenpunkte, wo wir gesagt haben, es greift ineinander und es funktioniert. Die Herausforderungen, die wir 2017 hatten, haben wir nicht mehr in der Form. Das waren jetzt, glaube ich, so die Höhepunkte, die rausgeleuchtet haben. Ich habe für mich noch einen zweiten KPI, das ist sozusagen so ein bisschen ein Bauch-KPI. Das
ist besonders spannend vielleicht dann, ja.
Der Bauch-KPI ist, wie oft haben wir eine Vorstandseskalation, wo ganz viele Führungskräfte dann irgendwo mit ein, zwei, mehr als drei gibt es bei uns, halt Vorständen zusammensitzt, weil irgendein Problem nicht gelöst werden kann.
Okay.
So. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf das Luxusproblem 2017, da sind wir permanent gesessen mit Geschäftsführern etc.
Und haben überlegt,
warum und warum klappt das nicht und warum stehen die Züge dort etc. So. Und solche Fälle habe ich nicht mehr. Ja, also ich habe jetzt punktuell Probleme, zu wenig Triebfahrzeugführer in dem Land oder einen zu hohen Lokschadstand. Das hat man natürlich schon. Aber das Thema, dass ich jetzt in unserem Kerngeschäft entlang der Transportkette jetzt Themen habe, die Mannschaft nicht operativ lösen kann. Und das Ziel ist auch nicht, dass es die erste Führungsebene und die Geschäftsführer lösen in den Ländern, sondern das Ziel ist ja, dass es die Planer und Disponenten entsprechend operativ und großfunktional lösen. da sind wir, glaube ich, einen großen Schritt weitergekommen. Das ist jetzt nicht messbar, aber das ist ein ganz klar unterschiedliches Gefühl, mit welchen Problemen beschäftige ich mich. Die sind immer noch riesig, aber eben auf einer anderen Ebene.
Cool, danke. Ich habe es sofort aufgeschrieben, finde ich extrem spannend. Also die KPI-Vorstandseskalation finde ich. Ihr seid, so nehme ich an, sehr stark von der gesamtwirtschaftlichen Situation, ja. von auch Entwicklungen von Technologisierung über Digitalisierung. Wie stellst du dich darauf ein? Wie reagierst du darauf? Wie weit kannst du vorausschauen oder musst du?
Also der Faktor variiert je nach Studie, aber normalerweise reagiert Logistik und somit auch Bahnlogistik einen Faktor 2-3 auf GDP-Änderungen. Okay. Ja, weil warum? Wenn die Wirtschaft kontrahiert, dann werden zuerst Lager abgebaut, dann kontrahiert auch die Supply Chain, also man Automobil, es läuft eher das deutsche Werk auf Vollauslastung als das ungarische Werk etc. Also jetzt die Supply Chains vertreten. Umgekehrt, wenn in einem Wachstumsschub expandieren die Supply Chains. Mhm. Deswegen haben wir diesen Bullwhip-Effekt, wo wir eigentlich überproportional betroffen sind, obwohl wir über einen langen Schnitt ungefähr mit GDP wachsen. Mhm. Ja, also BIP, mit BIP wachsen. Mhm. So gesehen spüren wir sehr stark, wir sehen schon nach vorne, wir sehen nach vorne, ich würde mal sagen, in Zeiten wie jetzt, über ein Quartal haben wir ein gutes Gefühl. Ja? Viel weiter fühlen unsere Kunden fairerweise auch nicht. Also wenn ich die gesamte Automotive-Wertschöpfungskette, die ja bei uns bei Kohle und Erz beginnt und dann irgendwann einmal beim Auto oder bei der Maschine endet, dann ist das eine Situation, die sich langsam aus meiner Sicht beginnt anzuspannen und das, glaube ich, wo es sehr spannend wird, wie Q4 ausschauen wird. Aber also so sehen wir mit, so versuchen wir auch mitzusteuern. Aber die Zeiten, wo wir Business-Zyklen hatten über 3, 4, 5 Jahre, die habe ich 2019 nicht mehr gesehen, sondern wir sind eher so im Halbjahres-Jahreszyklus, haben wir durchaus signifikante Schwankungen.
Im zweiten Teil erzählt uns Clemens, wie die Rail Cargo Group die Digitalisierung nutzen will, um sich weiter zu transformieren und was die Entdeckung von Amerika damit zu tun hat. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.